Es ist heute der 12. Sonntag nach dem Pfingstfest. Und für diesen Sonntag ist vorgesehen als einer der Predigttexte die Geschichte Davids im 2. Samuelbuch. Ich lese zuerst aus dem 11. Kapitel. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und auf dem Dach des Könighauses spazieren ging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen, und man sagte, das ist Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau war schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. David aber sandte zu Joab, sende mir Uria, den Hethiter. Und Joab sandte Uria zu David. Und als Uria zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Heer und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uria, geh hinab in dein Haus und wasch deine Füße. Und als Uria aus des Königs Haus hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uria legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. Als man aber David ansagte, Uria ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu ihm, bist du nicht von weit her gekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Uria aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten und Joab, mein Herr und meines Herrn Kriegsleute, liegen auf freiem Feld. Und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich tue so etwas nicht. David sprach zu Uria, bleib heute hier, morgen will ich dich gehen lassen. So blieb Uria in Jerusalem an diesem Tage und auch am nächsten, und David lud ihn ein, so dass er bei ihm aß und trank und machte ihn betrunken. Aber am Abend ging er hinaus, um sich schlafen zu legen, auf sein Lager bei den Männern seines Herrn und ging nicht hinab in sein Haus. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uria. Er schrieb aber in dem Brief, stellt Uria vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uria dorthin, wo er wusste, dass streitbare Männer standen. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Männern Davids. Und Uria, der Hethiter, starb auch. Da sandte Joab hin und ließ David alles sagen, was sich bei dem Kampf begeben hatte, und gebot dem Boten, wenn du dem König alles bis zu Ende gesagt hast, was sich bei dem Kampf begeben hat, und siehst, dass der König zornig wird und zu dir spricht, warum seid ihr so nah an die Stadt herangerückt im Kampf? Wisst ihr nicht, dass von der Mauer geschossen wird? Wer erschlug Abimelech, den Sohn Jerubals, warf nicht eine Frau einen Mühlstein auf ihn vor der Mauer, so dass er in Tebet starb? Warum seid ihr so nahe an die Mauer herangerückt? So sollst du sagen, auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Der Bote ging hin und kam und sagte David alles, weswegen Joab ihn gesandt hatte. Und der Bote sprach zu David, die Männer waren uns übermächtig und zogen heraus aufs Feld gegen uns. Wir aber gingen gegen sie an, bis an den Eingang des Tores. Und die Schützen schossen von der Mauer auf deine Knechte und töteten einige von den Männern des Königs. Und auch Uriah, dein Knecht, der Hethiter, ist tot. David sprach zum Boten, so sollst du Joab sagen, lass dir das nicht leid sein, denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut zusprechen. Und als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Eheherrn. Sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte der es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen. Weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Haus und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will das tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Liebe Gemeinde, eine Geschichte, die man den Kindern im Religionsunterricht fast nicht erzählen kann. Und darum kennt sie auch fast niemand. Und weil die allermeisten diese Geschichte nicht kennen, tobt auch bei uns wieder ein heftig verwirrter Kampf über alles Mögliche, was doch mit dem einen Entscheidenden nur wenig zu tun hat. Scheinbar geht es um Fragen wie Ehe für alle, Recht auf Abtreibung, Respekt vor denen, die mit Exit aus dem Leben scheiden und so weiter, aber im Grunde geht es um das eine, das immer umkämpft war und umkämpft bleiben wird, solange wir Menschen hier auf dieser Erde leben. Die Frage nämlich: Sind wir geliebt, weil wir so gut sind? Oder sind wir geliebt, obgleich wir gar nicht gut sind? Die Menschen möchten ja geliebt und hochgeachtet werden, fordern das heute ein. Und sie möchten geliebt werden, weil sie ja doch gut sind. Die Menschen an der Love Parade in Zürich, aber auch unsere Bauern auf unseren Alpen, die jungen Klimaaktivisten, aber auch die gestressten Autoverkäufer, alle möchten geliebt und respektiert werden, weil sie ja doch gut sind oder es jedenfalls gut meinen. Dementsprechend werben auch die Parteien um unsere Stimmen. Alle präsentieren sich als die Guten und grenzen sich ab von den Schlechten. Dem allem gegenüber, liebe Gemeinde, steht das arme, weit herum verachtete Bibelwort. Warum hast du mich verachtet? Es ist ein ganz, ganz klares, ganz, ganz einfaches Wort. Jeder kann es verstehen. Aber gerade deshalb wird es verachtet und zur Seite gedrängt und schlecht gemacht. Denn das Bibelwort sagt ja im diametralen Gegensatz zu dem, was die Menschen hören möchten: Wir sind geliebt, nicht weil wir gut, sondern obgleich wir es nicht wert sind, geliebt zu werden. Die Politiker sind geliebt, obschon sie ihre Wahlversprechen immer wieder brechen. Die Autoverkäufer sind geliebt, auch wenn sie ihren Kunden umweltschädliche Autos andrehen. Die jungen Klimaaktivisten sind geliebt, obschon sie sich in zahllose Widersprüche verstricken und einspannen lassen für ideologische Zwecke. Und auch unsere Bauern und die Menschen an der Love Parade sind geliebt, obschon sie großmaulig ihre innersten Schwächen zudecken. Wir Menschen sind geliebt, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Gott uns geliebt hat, obgleich wir so unzählig viel kleine und große Schuld auf uns laden. Wir sind geliebt, hat Jesus gesagt, wenn wir uns nicht selber erheben und ins gute Licht stellen, sondern im Gegenteil erniedrigt werden und zu unserem Versagen stehen. Wir sind geliebt, weil Gott sich über uns erbarmen will und nicht, weil wir mit unserem Verhalten dem Willen des Schöpfers entsprechen. Und darüber, liebe Gemeinde, geht es bei allen kleinen und großen Streitigkeiten in Kirche und Welt. Wir wollen geliebt sein, weil wir so gut sind. Gott aber will uns lieben, obgleich wir nicht gut sind. Wir haben jetzt zwei ganze Kapitel aus dem Alten Testament gehört. Der dramatische Höhepunkt der Davidsgeschichte, der gleichzeitig der absolute Tiefpunkt dieser Geschichte ist. David, das wissen wir auch aus dem Neuen Testament, ist einer der wichtigsten und eine der hellsten und liebenswertesten Gestalten in der Geschichte Israels. Er ist der König, durch den das Königreich ein erstes Mal in einigermaßen gesicherten Grenzen Frieden hat. 10, am Ende 50 Jahre Frieden. Wer möchte diesen König nicht lieben? Er ist aber noch viel mehr. Der Liebling der Lieder Israels, der Psalmendichter, durch den bis heute der Glaube Frieden findet, im Gebet und im Gotteslob. 3000 Jahre nach David noch immer. Wahrhaftig ein viel geliebter Held, Träger der größten und besten Hoffnungen, von Jugend an ein Vorbild an Bescheidenheit, Tapferkeit und treuem Kampfesmut. Und jetzt erzählt die Bibel ganz ausführlich, ganz anschaulich, ohne irgendetwas zu beschönigen und zuzudecken, von einer unglaublich schändlichen, gemeinen, bösen Tat. Was bei uns im Fernsehen bei Glanz und Gloria manchmal angedeutet wird, was in der Regenbogenpresse manchmal für moralische Empörung sorgt und was auch unsere seriösen Medien den Politikern zum Vorwurf machen, das alles wird in einem kurzen Kapitel von David erzählt, dem Helden und Liebling Israels. Wo, liebe Gemeinde, finden wir sonst Nationalliteratur, die den größten Helden der Nation in einem so schändlichen Licht darstellt? David ist an der Macht, nach der langen Zeit größter Gefahren, großen Leidens, durch klugen Respekt, geduldiges Taktieren, ein zuverlässig treues Verhalten ist David jetzt endlich am Ziel. Die königliche Macht liegt fest in seinen Händen. Niemand darf mehr wagen, sich gegen ihn zu stellen. Er hat alle Macht. Aber Macht, liebe Gemeinde, korrumpiert. So war es. Und so ist es. Zu allen Zeiten, überall, in allen Berufen und Lebenssituationen. Macht korrumpiert. David hat endlich Zeit. Sein Hauptmann Joab tut die Arbeit an den Grenzen des Landes. David kann es sich leisten, früher Feierabend zu machen und auf dem Dach seines Palastes spazieren zu gehen. Doch Müßiggang ist aller Laster Anfang. Es heißt ja, 6 Tage sollst du arbeiten, bis an den Abend. Aber David arbeitet nicht. Er schaut dem Nachbarn in den Garten. Und dieser hat eine außergewöhnlich schöne Frau. Und dann bricht David ein Gebot nach dem anderen. Du sollst nicht begehren, doch David begehrt. Du sollst nicht Ehe brechen, doch David bricht die Ehe. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, doch David bestellt den treuen Soldaten, verkauft ihn für dumm, füllt ihn ab und versucht ihn mit schönen Worten zu bewegen, dass er ihm das Kind unterjubeln kann. Du sollst nicht töten. Doch David hat die Macht. Er schickt den Soldaten selber mit einem Brief zurück. Und in diesem Brief trägt Uriah sein Todesurteil. Doch Joab, der Hauptmann, weiß, so wie der König das befiehlt, kann ich den Befehl nicht ausführen. In die Truppe hinein den Befehl zu geben, einen Soldaten im Stich zu lassen, das würde die Kampfmoral dauerhaft untergraben. Joab muss ein paar weiter dazu opfern, damit es wie ein Unfall aussieht. Aber der Wille des Königs ist Befehl, er tut es. Uriah wird erschlagen. So, liebe Gemeinde, verhält sich der mächtige Mann in Jerusalem ganz ähnlich wie die Mächtigen heute. Und niemand wagt etwas zu sagen, auch heute ist das ja so. Ein mächtiger Filmregisseur in Hollywood, ein Milliardär, der interessante Jobs zu vergeben hat. Aber auch, liebe Gemeinde, diejenigen, die am Ende von einem langen Theologiestudium dann entscheiden, ob jemand, der das Studium erfolgreich abgeschlossen hat, nun auch wirklich in den Dienst eines Pfarrers übernommen werden kann. Sie alle haben Macht und niemand wagt etwas gegen sie zu sagen. Alle vergessen, verdrängen, wie bei uns. Doch Israel ist das Volk Gottes und Gott, er vergisst und er verdrängt nicht. Er straft zwar nicht sofort, wie man leichtsinnig sagt, aber er vergisst nicht. Auch als David vergessen hat und nicht mehr durch Gewissensbisse ganz wach ist, da kommt der Prophet Nathan und erzählt dem König eine Geschichte. Es ist eine ganz unmögliche Geschichte, aber Nathan erzählt sie so gut, dass der König innerlich mitgeht, gepackt wird und dann laut und deutlich das Urteil spricht. Der Mann, der das getan hat, ist des Todes schuldig. Ja, sagt Nathan. Der Mann muss getötet werden. Und dieser Mann bist du. Nach dem Gesetz des Mose und nach deinem eigenen Urteil, du hast es gesagt, muss dieser Mann getötet werden. Und da, liebe Gemeinde, und das unterscheidet jetzt David von den allermächtigsten Mächtigen dieser Welt. David fällt in sich zusammen. Ohne Wenn und Aber sagt er, ja, ich habe gesündigt an dem Herrn. Anders als unsere Politiker, die immer eine Erklärung haben, anders als die Aktivisten, die sich herausreden, anders als die Besucher der Love Parade, für die nur andere die Schuld an unseren Problemen tragen, und anders als die Bauern, die sich voneinander zurückziehen, anders als die allermeisten, sagt David sofort, ja, ich habe gesündigt. Es ist aus. Und Nathan sagt zu ihm ohne Wenn und Aber, so hat Gott deine Sünde weggenommen. Du musst nicht sterben. Aber dein Königreich, das bleibt, wird von innen und außen zerfallen. Mit notwendiger Konsequenz wird es dazu kommen. Nur das Königreich deiner Worte, das Königreich deiner Liebe wird Bestand haben auf ewig. Denn nur dein ferner Nachkomme, der Sohn Josefs, Jesus, er wird dein Königreich so umgestalten, dass es in allem gerecht ist und darum für immer Bestand haben kann, das Königreich des Glaubens und der Hoffnung. Dir, sagt Nathan zu David, hat Gott die Sünde vergeben, aber die Strafe musst du tragen. Liebe Gemeinde, so erzählt es die biblische Davidsgeschichte. Und so will es uns Gott gesagt haben und mitgeben, über die Maßen anschaulich und ganz und gar klar. David war geliebt und er blieb geliebt. Nicht, weil er so gut war, sondern weil Gott sich über ihn erbarmt und ihm seine Sünde vergeben hat. So sind auch wir geliebt. Nicht, weil wir so gut sind, sondern obgleich wir selber allen Grund hätten, uns zu verurteilen, aber Gott sich erbarmen und uns vergeben will. Das, liebe Gemeinde, ist der Kampf, der tobt in allen Herzen, auf allen möglichen Ebenen, heftig und wirr. Mit vielen unfairen Mitteln wird er ausgetragen. Konzentriert aber um die eine alles entscheidende Frage: Sind wir geliebt, weil wir das verdient haben, oder weil sich Gott über uns erbarmt? Die Antwort haben wir gehört. so lebensnah und so realistisch wie irgend möglich. Gott bleibt uns nicht schuldig. Die Antwort: David war geliebt und auch wir sind geliebt, trotz aller schändlichen Schuld, weil Gott uns vergeben will. Deutlicher kann Gott es uns nicht vor Augen stellen als mit dieser Geschichte. Darum müssen wir herauswachsen aus dem Religionsunterricht und reifer werden, dass wir auch diese Geschichten zu Herzen nehmen und mit uns tragen und weitersagen können, diese über alle Maßen skandalösen Geschichten, diese wahren und darum auch wirklich tröstlichen und befreienden Geschichten. Wir sind geliebt, weil Gott uns vergeben hat. Amen.